Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Manchmal gibt es Wunden, die wollen einfach nicht heilen. Zum Beispiel ein kleiner Schnitt am Finger. Immer wieder reißt er auf, weil die Hand ständig gebraucht wird. Das ist lästig und man muss die Wunde dann sorgfältig verbinden, damit sie an derselben Stelle nicht erneut aufreißt. Und so ein kleiner Schnitt ist harmlos. Aber es gibt auch andere, sehr viel größere Wunden, die nicht heilen wollen. Zum Beispiel bei bettlägerigen Patienten, die sich wundliegen, bei Diabetikern, die nicht spüren, dass ihre Füße immer wieder aufreißen, und bei all denen, die unter einem sogenannten offenen Bein leiden. Chronische Wunden, wenn die Heilung stagniert, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin zu folgenden Themen: Kaffee und Kopfschmerz. Unter welchen Umständen kann Koffein Migräneattacken auslösen? Und wie soziale Medien die psychische Gesundheit von Jugendlichen beeinflussen können. Das Radiolexikon Gesundheit nach den 11 Uhr Nachrichten widmet sich heute den sogenannten Aphten. Das sind kleine Bläschen im Mundraum. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons: 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt: Wenn Wunden nicht heilen wollen. Unser Studiogast heute Vormittag ist Dr. Tatjana Fischer. Sie ist Hautärztin an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Universität Frankfurt am Main. Guten Morgen, Frau Dr. Fischer.
Schönen guten Morgen.
Über drei große Bereiche bei chronischen Wunden müssen wir heute Morgen sprechen. Über das Wundliegen, also den Dekubitus, über offene Wunden, also zum Beispiel das offene Bein, und über den diabetischen Fuß. Lassen Sie uns mit dem Wundliegen anfangen. Mit dem Dekubitus. Das betrifft bettlägerige Patienten, die nicht aufstehen können, sondern den ganzen Tag ans Krankenbett gefesselt sind. An welchen Körperstellen tritt das Wundliegen besonders häufig auf?
Also der Dekubitus tritt vor allen Dingen an den Körperregionen auf, wo eben chronisch Druck einwirkt auf das Gewebe. Und je nachdem, in welcher Position die Patienten dann liegen oder sitzen langfristig, treten dann diese Wunden auf. Das ist primär mal das Sacrum, also das Steißbein. Dort finden wir am häufigsten einen Dekubitus, oder aber auch im Fersenbereich. Wenn die Patienten aber vor allen Dingen auf der Seite liegen, kann das durchaus auch mal hier den Hüftbereich oder den Ellenbogen betreffen.
Und wie sieht so eine Hautstelle aus?
Also es gibt unterschiedliche Stadien eines Dekubitus. Am Anfang, initial, sehen wir häufig nur eine nicht wegdrückbare Rötung, die etwas überwärmt und verhärtet ist. Und im Verlauf entwickelt sich dann eine immer tiefer reichende Wunde, die zunächst nur die Haut betrifft, aber dann so tief reichen kann, dass sogar Muskeln, Sehnen, Knochen freiliegen können.
Also zuerst ist es sozusagen eine Rötung, und dann, wenn man dann nicht aufpasst und es weitergeht, dann geht die Haut weg und man liegt dann sozusagen auf dem nackten Fleisch, möchte ich mal sagen.
Das ist korrekt.
Spürt denn der Patient frühzeitig schon Schmerzen oder Brennen an diesen Stellen?
In aller Regel ja. Der Dekubitus kann sehr schmerzhaft sein, wenn aber Patienten beispielsweise durch einen Diabetes oder zum Beispiel durch eine Rückenmarksverletzung eingeschränkt sind in ihrer sensorischen Wahrnehmung, dann kann das auch keine Schmerzen bereiten oder sie nehmen sie nicht wahr.
Nun kommt so ein Dekubitus ja vermutlich nicht über Nacht. Wie lange dauert es denn, bis eine Körperstelle wundgelegen ist?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, das kann man so pauschal nicht sagen. Neben den externen Faktoren, also Druck, Reibung, ja, Feuchtigkeit, die auf die Haut einwirkt, spielen nämlich auch intrinsische Faktoren eine große Rolle. Also Grunderkrankungen beispielsweise, Ernährungsstatus des Patienten eine Rolle, ist der Patient dehydriert? Das sind alles Faktoren, die sich auch auswirken auf die Wundentstehung, und deswegen kann man das pauschal nicht sagen, aber es dauert sicherlich einige Zeit, die der Patient mit dieser Drucksituation dann auch verbracht haben muss.
Also es gibt auch bestimmte Faktoren, die ein Wundliegen begünstigen. Sie haben eben Grunderkrankungen angesprochen. Welche könnten das zum Beispiel sein?
Korrekt. Das sind alles Erkrankungen, die natürlich den Patienten auch ans Bett fesseln oder an den Rollstuhl binden. Das können zum Beispiel eine Herzinsuffizienz, eine Herzschwäche sein. Das können Tumorleiden sein. Das können natürlich aber auch Patienten, die eine intensivmedizinische Betreuung brauchen, unterschiedlichste Erkrankungen sein.
Nochmal zu dieser Situation des bettlägerigen Patienten, der wirklich den ganzen Tag da liegen muss. Wie viel kann man durch Umlagern, also das durch den Wechsel der Position an Linderung oder an Verbesserung schaffen?
Also das ist sogar der zentrale Teil der Therapie, ist wirklich diesen chronischen Druck zu minimieren, zu reduzieren. Und das gelingt primär durch Lagerungswechsel, dass ich den Patienten zum Beispiel 30 Grad auf die eine Seite, 30 Grad auf die andere Seite oder auch zum Beispiel mal in die Bauchlage bringe, an die Bettkante setze, in den Stuhl setze. Vielleicht, wenn der Patient gehfähig ist, auch ein paar Meter gehe mit dem Patienten. Also das ist ganz, ganz entscheidend für die Abheilung des Dekubitus.
Aber bei Leuten, die gar nicht bei Bewusstsein sind, auf der Intensivstation zum Beispiel, ist das eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Da muss man wahrscheinlich mit mehreren Pflegekräften ran, um da jemanden neu umzulagern.
Also in der Tat ist da natürlich auch ein hohes personelles Aufkommen gefordert, um diese regelmäßigen Lagerungswechsel vorzunehmen. Es gibt natürlich auch unterstützend Maßnahmen, wie zum Beispiel spezielle Dekubitus-Matratzen. Das sind in der Regel Niedrigdruck- oder Wechseldruckmatratzen, die dann auch den Druck regulieren können und entsprechend reduzieren.
Wie behandeln Sie dann so einen fortgeschrittenen Dekubitus, so eine fortgeschrittene offene Wunde?
Also je nachdem, wie tief die Wunde reicht, ja, ist in erster Linie die Druckreduktion entscheidend. In zweiter Linie würde man dann eine stadiengerechte, lokale, feuchte Wundbehandlung durchführen mit speziellen Wundauflagen. Und wenn das keine Verbesserung erzielt, dann bleibt häufig tatsächlich nur die operative Rekonstruktion. Das heißt, dass man diesen Defekt wieder versucht, plastisch zu rekonstruieren in aller Regel, indem ich Haut oder auch Hautmuskellappen verpflanze, um den Defekt wieder zu bedecken.
Wie machen Sie das? Da müssen Sie ja irgendwo anders Haut entnehmen.
Das ist korrekt. Entweder es wird Haut wirklich aus der unmittelbaren Umgebung entnommen, die dann einfach verschoben oder rotiert werden kann. Häufig ist der Defekt aber so tiefreichend, dass ich nicht nur Haut verschieben muss, sondern auch eben darunterliegende Strukturen bis in die Muskulatur hin verschieben muss. Das machen dann in aller Regel die plastischen Chirurgen. Oder aber, wenn der Defekt nicht ganz so tief reicht, kann ich auch nur ein Stückchen Haut zum Beispiel vom Oberschenkel in Form einer Spalthauttransplantation verwenden, um diesen oberflächlichen Defekt zu bedecken, als dass es zum Wundverschluss kommen kann.
Und das alles bei Patienten, die schwer bettlägerig sind, stelle ich mir sehr kompliziert vor. Sie haben aber auch vorher noch eine vorhergehende Behandlung gesagt, mit feuchten Auflagen. Was machen Sie da?
Also eine stadiengerechte, feuchte Lokaltherapie ist eigentlich der Standard, ja, der lokalen Wundtherapie. Man weiß seit den 60er Jahren in etwa, dass Wunden in einem feuchten Milieu deutlich schneller und besser heilen, als wie oft irrtümlich angenommen wird, Wunden müssten an die Luft oder müssten trocknen. Und insofern geht es immer darum zu sehen, dass die Wunden feucht genug sind, aber dass, wenn Wunden sehr stark nässen, dass man überschüssiges Wundsekret zum Beispiel auffängt, sodass also auch die Wundumgebung nicht zu sehr durchfeuchtet und durchnässt und weiter geschädigt wird.
Diese Vorstellung, dass Wunden trocknen müssen, die ist, glaube ich, bei den meisten von uns fest drin, weil ich gehöre auch dazu. Lassen Sie uns dann noch einen zweiten großen Bereich sprechen, der da auch irgendwie angrenzt und auch mit offenen Wunden und auch mit dem Thema feuchte oder trockene Wundbehandlung zu tun hat. Nämlich die ganzen offenen Wunden, also insbesondere das sogenannte offene Bein. Das ist ja was anderes als ein Dekubitus. Wie entsteht so etwas?
Also das offene Bein, was wir in der Medizin auch als Ulcus cruris bezeichnen, also ein Geschwür im Unterschenkelbereich, ist letztlich die häufigste Ursache für chronische Wunden überhaupt und ist meistens zurückzuführen auf Gefäßerkrankungen. Das sind ganz überwiegend venöse Erkrankungen, also sprich die chronisch-venöse Insuffizienz, eine Venenschwäche, wie man so sagt, oder aber auf eine periphere arterielle Verschlusskrankheit.
Wie sieht so eine typische Krankheitsgeschichte aus eines Patienten, der so ein Geschwür entwickelt?
Das ist sehr variabel, aber in aller Regel sehen wir Patienten, die kommen, die zum Beispiel nach einem kleinen Trauma, also einer kleinen Verletzung, sich vielleicht blöd irgendwo gestoßen haben oder gestürzt sind. Und dann kommt es im Unterschenkelbereich, meist um die Knöchelregion, eben zur Ausbildung einer kleinen Wunde initial, die aber sich dann kontinuierlich vergrößert und einfach nicht abheilen will. Und die Definition einer chronischen Wunde besagt, dass eine Wunde trotz sachgerechter Therapie nicht innerhalb von 8 Wochen abheilt. Alles über diese 8 Wochen hinaus würden wir dann als chronisch bezeichnen.
Ja. Abheilen heißt, also es bildet sich kein Schorf darauf, wie das normalerweise auf einer Wunde sein würde.
Also unter Abheilung verstehen wir tatsächlich, dass es wieder zu einem kompletten Wundverschluss kommt, sich also wirklich auch eine neue Epithelschicht über die Wunde stülpt. In der Regel geht das mit einer Narbenbildung einher.
Warum heilen diese Wunden nicht?
Auch dafür sind die Ursachen sehr vielseitig. Bei den Patienten, bei denen eine Gefäßerkrankung zugrunde liegt, ist das sicherlich die Hauptursache, dass also zum Beispiel bei den Venenerkrankungen das venöse Blut nicht zurück zum Herz transportiert wird, sondern versackt in den Beinen. Und bei den Patienten, die eine arterielle Durchblutungsstörung hat, ist es so, dass nicht genug sauerstoffreiches, nährstoffreiches Blut tatsächlich ins Gewebe transportiert werden kann durch eine Verengung der Gefäße.
Das A und O ist die Versorgung dieser Wunden. Je großflächiger sie sind, desto schwieriger wird das. Wie versorgen Sie so eine großflächige Wunde?
Das A und O ist immer die Ursache zu finden, sprich ein ganz großer Fokus auch in unserer Arbeit liegt in der korrekten und sorgfältigen Diagnosestellung, damit man also die ursächlichen Faktoren behandelt. Und in zweiter Linie die schon angesprochene feuchte, stadiengerechte Lokaltherapie. Und dann gibt es noch zusätzliche Maßnahmen, die der Wundheilung dienen. Das sind in der Regel physikalische Verfahren, die zur Anwendung kommen, zum Beispiel eine Vakuumpumpentherapie beispielsweise, die man nutzen kann, um die Wundheilung zu beschleunigen.
Feuchte Lokaltherapie, haben Sie gesagt. Also es geht darum, diese Wunden feucht zu behandeln und nicht unbedingt zu trocknen.
Das ist in der Mehrheit der Fälle korrekt. Es geht immer darum zu sehen, dass die Wunde feucht gehalten wird, aber auch nicht zu feucht ist, um die Wundumgebung zu schonen, damit die nicht durch die Wundsekrete zusätzlich geschädigt wird.
Wenn man, also es werden, sind ja auch viele Angehörige, die ihren Partner, ihre Partnerin dann pflegen müssen und da helfen müssen, weil er das nicht mehr selber kann. Worauf müssen die besonders achten bei dieser Pflege?
Also ich empfehle dann tatsächlich auch, dass die Patienten ihre Angehörigen mitbringen, als dass man beide, die Patienten, die Betroffenen selber, aber auch deren Angehörige schult. Denn grundsätzlich die Maßnahmen, Verbandswechsel, welche Wundauflagen verwende ich wie oft sollte der Verband gewechselt werden, auf welche Tipps und Tricks gilt es zu achten, das kann man gut und einfach erlernen.
Auch wie wichtig ist es, die Wunde zu reinigen?
Das ist essentieller Bestandteil eines jeden Verbandswechsels, dass die Wunden gereinigt werden. Wir verwenden dafür für nicht infizierte Wunden in der Regel sterile Wundspüllösungen. Das ist Ringerlösung oder einfach nur eine Natriumchloridlösung, also Kochsalzlösung, die da verwendet wird.
Also bei der Versorgung chronischer Wunden gibt es viel zu beachten. Die Frage ist, wie machen die Profis das? Mein Kollege Lennart Pyritz hat an der Uniklinik Köln eine auf Wundmanagement spezialisierte Krankenpflegerin bei ihrer routinemäßigen Behandlung eines Patienten mit chronischen Wunden begleitet.
Gut, Herr Becher, dann würde ich jetzt einmal den alten Verband entfernen. So, wenn ich Ihnen wehtue, sagen Sie Bescheid.
Alles klar, ja.
Eveline Meissner, Krankenpflegerin und Wundexpertin an der Uniklinik Köln, steht am Bett von Thomas Pecher. Der 1958 geborene Mann leidet unter einem chronischen Lymphödem. Im Zuge der Erkrankung traten im März 2019 ein Hämatom und Blasen am rechten Oberschenkel auf. Das Hämatom wurde operativ entfernt, doch die Heilung der Wunde stagnierte. Da der Patient zusätzlich unter einem multiresistenten Keim leidet, trägt sie neben Handschuhen auch Kittel und Mundschutz.
So, jetzt sieht man hier an der Wunde selbst, die Wunde ist ungefähr noch 5 cm lang und 1 cm breit. Tatsächlich zu Beginn der Wundentstehung war es so, dass fast der gesamte innere Oberschenkel betroffen war. Und man sieht auch, dass derzeit der Wundgrund etwas fibrin belegt ist. Und mein Ziel ist es jetzt quasi, mit Hilfe der mechanischen Reinigung diese Beläge von der Wunde zu lösen, damit der Wundgrund sauber ist, weil dadurch einfach das Wundmilieu sauber gehalten wird und die Wundheilung auch besser stattfinden kann.
Eveline Meissner reinigt die Wunde mit einer sterilen, mit Kochsalzlösung getränkten Kompresse. Dabei lösen sich einige der Fibrinbelege, Eiweißstoffe, die bei der Blutgerinnung entstehen. Dann greift sie zu einer sterilen Pinzette.
Am Wundrand sieht man, dass sich da einige Krusten entwickelt haben. Diese Krusten sind eher kontraproduktiv, weil die Wunde dann Schwierigkeiten hat, sich von außen nach innen zu verschließen. Deswegen schaut man einmal, ob die Krusten sich hier zum Teil lösen lassen. Und insbesondere alte Hautschüppchen, die dort einfach nur noch lose aufliegen und nicht mehr gebraucht werden, werden auch entfernt. Herr Pecher, bei Ihnen alles in Ordnung?
Alles gut, danke schön.
Wunderbar.
Alle 2 bis 3 Tage wird die Wunde versorgt. Um den Heilungsverlauf zu dokumentieren, macht Eveline Meissner dabei jedes Mal ein Foto. Dann legt sie einen Schaumstoffverband an. Der fördert die Heilung, indem er ein feuchtwarmes Milieu am Grund der Wunde erzeugt.
Und da der Patient zunehmend mobiler wird, fixiere ich den Schaumstoffverband, obwohl er zum Teil auch leicht selbstklebend ist, fixiere ich den Schaumstoffverband an den Rändern zusätzlich etwas, sodass der Patient durch den Verband nicht in seiner Bewegung eingeschränkt wird.
Es sei allerdings wichtig, den Fokus nicht nur auf die direkte Wundversorgung zu legen, sagt Eveline Meissner. Entscheidend sei auch, die Ursachen der Erkrankung zu verstehen und geeignete Therapieschritte einzuleiten. Bei Thomas Pecher seien das Maßnahmen, um den Rückfluss der Lymphflüssigkeit aus den Beinen zu fördern und so die Spannung des Gewebes zu reduzieren.
Wenn offene Wunden nicht heilen wollen. Eine Reportage von Lennart Püritz. Sie hören die Sprechstunde, das Schwerpunktthema heute, chronische Wunden. Unser Studiogast ist Dr. Tatjana Fischer. Sie ist Hautärztin an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Universität Frankfurt am Main. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Dr. Fischer, lassen Sie uns noch über die dritte große Gruppe der chronischen Wunden sprechen, nämlich über den diabetischen Fuß. Was ist ein diabetischer Fuß?
Also der diabetische Fuß umfasst letztlich verschiedene Symptome, die wir bei Diabetikern im Fußbereich sehen, beschreibt aber primär Infektionen oder auch Wunden im Bereich der Füße von Diabetikern, die zurückzuführen sind zum einen auf eine Nervenstörung, also auf eine Polyneuropathie, die ja bei Diabetikern häufig auftritt, und zum anderen eben auch auf eine arterielle Durchblutungsstörung.
Wie kommt es zu so einem diabetischen Fuß?
In der Regel durch einen schlecht eingestellten, länger bestehenden Diabetes, Typ 1 oder Typ 2. Und dann hat man aufgrund der Polyneuropathie, also eine verminderte Empfindung von Schmerz, von Druck, von Temperatur, sodass kleinere Verletzungen unbemerkt bleiben. Und dann kommt eben zusätzlich bei einem Teil der Patienten noch diese gestörte Durchblutungssituation hinzu, die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Und diese Kombination aus Verletzungen, die unbemerkt bleiben, plus eine verminderte Durchblutung, führen dann zu einer Entstehung einer Wunde, die schlecht oder gar nicht mehr heilt.
Und das Gemeine ist, der Patient merkt unter Umständen gar nicht, dass er diese Wunde hat, weil er kaum Schmerzempfindungen hat.
Das ist richtig. Also die Hauptursache ist tatsächlich einfach schlecht sitzendes Schuhwerk. Der Patient bemerkt aber diesen beständigen Druck nicht, dass sich hier eine Wunde entwickeln könnte. Und dann ist das ja, Dilemma.
Dann ist das Dilemma da. Muss so eine Wunde dann ähnlich versorgt werden wie andere offene Wunden auch?
Im Grunde genommen ja. Also auch hier die schon angesprochene feuchte Lokaltherapie. Entscheidend hier ist zum einen den Druck zu minimieren, also korrekt sitzendes Schuhwerk zusammen mit dem Orthopäden im Idealfall anfertigen zu lassen. Und zum anderen die Durchblutungssituation zu evaluieren, und sollte diese vermindert sein, die arterielle Perfusion, dass man da entsprechende Maßnahmen ergreift. Das können sein Gehtraining, das können sein Medikamente, die die Gefäße weitstellen, die Durchblutung fördern, oder aber eben entsprechende Revaskularisationsmaßnahmen.
Gibt es auch besondere Wundauflagen am Fuß? Weil da ist ja der Druck immer da.
Ja, gerade bei diesen diabetischen Fußulzerationen ist es so, dass diese häufig so tiefe, untertunnelte Wunden ausbilden im Bereich der Fußballen. Und da gibt es spezielle Wundauflagen, die man also wunderbar in die Wunde selber einlegen kann, die auch Infektionen verhindern soll.
Unser Schwerpunktthema heute, wenn Wunden nicht heilen wollen. Zu Gast im Studio ist Dr. Tatjana Fischer. Sie ist Hautärztin an der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Universität Frankfurt am Main. Und Sie können uns anrufen 00800 0080-4464-4464. Noch einmal 0080-4464-4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Am Telefon in Bremen ist Frau Elster. Guten Morgen, Frau Elster.
Guten Morgen.
Sie haben eine offene Wunde. Bin ich da richtig informiert?
Ja.
Erzählen Sie.
Die habe ich mir am Strand in Portugal vor etwa 10 Monaten zugezogen. Das hat mich zunächst nicht so gestört, aber mit der Zeit dann doch. Und sie heilte eben auch nicht zu. Dann war ich bei einer Hautärztin. Ich hatte vorher Beta-Isodonnersalbe draufgeschmiert, Pflaster genommen. Dann habe ich verschiedene andere Pflaster auch noch später probiert, weil sich nichts änderte. Compet- und Hydrocol-Pflaster. Die Wunde sitzt sehr ungünstig am Ballen, neben dem großen Zeh. Also wenn ich laufe, dann wird das belastet. Inzwischen habe ich mir Einlagen machen lassen, um das zu entlasten. Und an dieser Stelle, wo die Wunde ist, da ist auch ein kleines Loch frei geblieben in der Einlage. Jetzt versuche ich es mit Basodexan. Das weiß ich nicht. Das war ein Tipp von einer Freundin, ob das gut ist. Ich reinige die Wunde mit Wundspray von Hansaplast immer so alle 2 Tage und dann kommt neues Pflaster drauf.
Und es wird aber nicht wirklich besser, wenn ich das alles so zusammenfasse?
Ja, also kann sein, dass es jetzt ein bisschen kleiner geworden ist, so, aber es ist immer noch so einen knappen Zentimeter große Wunde. Mhm.
Frau Dr. Fischer, was könnte, sollte Frau Elster jetzt unternehmen?
Ja, schönen guten Morgen, Frau Elster, erstmal. Schmerzt die Wunde denn am Fuß?
Fast nicht. Ich bin aber auch nicht sehr empfindlich unterm Fuß. Also vielleicht habe ich eine leichte Nervenstörung. Ich habe aber keinen Diabetes. Mhm. Gut, ich bin 72 Jahre alt. Also das vielleicht auch irgendwie so dem Alter geschuldet. Aber wenn das so lange dauert, finde ich es beunruhigend.
Ja, auf jeden Fall. Dem sollte man auch noch mal näher nachgehen. In der Diagnostik, wie Sie schon richtig angesprochen haben, sollte man in jedem Fall gucken, ob ein Diabetes vorliegt. Und zum anderen sollte man auch immer die Gefäßsituation einmal analysieren. Also dazu gehört, dass man auch mal entsprechend die Blutdrücke im Arm und im Beinbereich beziehungsweise im Zehenbereich misst und miteinander vergleicht, um zu gucken, ob die arterielle Durchblutung gegeben ist. Und zum anderen würde man eventuell sogar noch bestimmte Ultraschalluntersuchungen anschließen, um eben die Gefäßsituation im Bein-Fuß-Bereich nochmal abzuklären. Das würde ich in jedem Fall anraten. Und wenn die Diagnostik soweit unauffällig ist, muss man natürlich auch gerade, weil sie diese Reiseanamnese haben, auch ein bisschen selteneren Wundursachen denken, zum Beispiel Infektionen. Ja, das können Bakterien, das können Viren, Pilzerkrankungen sein, die sich da eingeschlichen haben könnte. Also wenn die restliche Diagnostik nichts ergibt, würde ich schon auch mal vorschlagen, dass man eine kleine Hautprobe entnimmt aus der Wunde und dann entsprechend auch eine infektiologische Diagnostik durchführt.
An wo würde das denn gemacht werden, so eine Untersuchung? Oder wer macht das? Muss Frau Elster dann zu ihrem Hautarzt gehen, der nimmt eine Probe und schickt die ein? Oder wie ist das?
Das würde ich so empfehlen. Ja, und wir Hautärzte arbeiten natürlich auch mit den Kollegen anderer Disziplinen zusammen, mit den Orthopäden beispielsweise, mit den Fußchirurgen, mit den Angiologen, mit den Gefäßchirurgen. Also in der Regel erfordert so eine chronische Wunde immer eine interdisziplinäre Versorgung, wo die unterschiedlichen Fachdisziplinen auch Hand in Hand arbeiten.
Mhm. Und haben Sie eben gesagt, da kann auch was, ich sage es mit meinem Wort, Exotisches dahinter stecken. Frau Elster war auf einem Strandurlaub in Portugal. Was schwebt Ihnen da so vor? Was könnte da dahinter stecken?
Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ja, von Bakterien über Viren, über Pilzerkrankungen. Bei Strand, gehen am Strand, muss man auch immer an Sandflöhe denken, die spezielle Larven sozusagen in die Haut absetzen können. Aber ich möchte Frau Elster da jetzt auch gar nicht irgendwie in Sorge versetzen. Das sind, wie gesagt, sehr seltene Ursachen, aber man muss sie bedenken, wenn eine chronische Wunde nicht heilt und wenn andere häufige Ursachen ausgeschlossen wurden.
Frau Elster, Frau Dr. Fischer hat Ihnen jetzt lauter Dinge erzählt und gesagt, was Sie unternehmen sollen, um vieles auch auszuschließen und das alles noch ein bisschen genauer zu diagnostizieren. Sie wollten aber sicherlich auch wissen, wie Sie die Versorgung der Wunde besser gestalten können. Ist das richtig?
Ja, ich habe jetzt ja dieses Basodexan angesprochen, da ist ein Harnstoff drin. Ich weiß nicht, kann ich das nehmen oder? Also lieber nicht.
Das ist als Hautpflegeprodukt, gerade mit dem enthaltenen Urea, mit dem Harnstoff, sicherlich sehr gut. Damit schützt man überwiegend die Wundumgebung. Die Wundheilung selber, wenn also noch eine offene, tieferreichende Wunde besteht, die wird sich allein mit der Hautpflege nicht verschließen. Also da tun Sie gut daran, wenn Sie entsprechende Wundauflagen verwenden. Sie hatten schon ein paar angesprochen, die im Vorfeld benutzt wurden. Die sind gut.
Ja, Urgestart plus diese Kompresse benutze ich momentan.
Ja, prima.
Gut.
Dann sind Sie da auf einem guten Weg. Frau Elster, vielen herzlichen Dank und wir hoffen, dass die Wunde möglichst bald heilt. Vielen Dank für den Anruf und Gruß nach Bremen. In Balingen ist Frau Wallburg am Telefon. Guten Morgen, Frau Wallburg oder Wallborg?
Burg.
Frau
guten
Wallburg.
Morgen.
Guten Morgen.
Ja, und zwar befinden wir uns ein bisschen zu Hause bei einem kleinen Dilemma. Also mein Vater trägt soll seit mehreren Wochen Kompressionsstrümpfe tragen, wegen dem schlechten venösen Rückfluss. Und er hat Kompressionsstrümpfe der Stärke 2 verschrieben bekommen. Aber jedes Mal, wenn wir sie auftragen und am Abend anziehen und am Abend wieder abziehen, hat er offene Wunden. Und zwar nur allein durch diesen Druck. Er lehnt natürlich das Tragen dieser Kompressionsstrümpfe folglich ab. Aber er braucht die, weil er sonst wirklich bei der Hitze extreme Ansammlung von Flüssigkeiten in den Unterschenkeln hat. Was können wir tun?
Frau Dr. Fischer.
Schönen guten Morgen. Also Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Bei venös bedingten offenen Beinen, die auf eine chronische Venenschwäche zurückzuführen sind, ist die Kompressionstherapie zwingend erforderlich. Und deswegen sollte man auch alle Möglichkeiten ergreifen, dass diese möglich ist. Wo sind denn jetzt diese Wunden aufgetreten? Durch die
Hautoberfläche. Also ich habe mich bei den ersten Malen wirklich erschrocken, ja. Also zuerst habe ich gedacht, dass er sie irgendwie falsch trägt oder dass da irgendwie Reibung entsteht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das wirklich nur durch diesen Druck entsteht. Das sind wirklich wie so aufgeplatzte Stellen.
Mhm. Also das sehen wir gar nicht so selten, dass allein durch das An- und Ausziehen, was bei Kompressionsklasse 2 Strümpfen durchaus schwierig ist, ja, dass da Wunden entstehen, einfach indem man die Haut versehentlich aufkratzt. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass im Bereich der Druckstellen, gerade im Oberschenkelbereich, dann durch die Reibung natürlich auch Wunden entstehen können. Selten können auch mal Kontaktallergien auf die Materialien in den Kompressionsstrümpfen zu einer Wundentstehung führen. Also auch da würde ich empfehlen, dass Sie nochmal Ihren Hautarzt aufsuchen, dass der sich das nochmal anguckt. Denn wie gesagt, die Kompression sollte er zwingend durchführen. Und dann muss man sehen, entsprechende Allergiediagnostik machen. Man muss vielleicht auch nochmal zusammen mit dem Sanitätshaus entsprechende Veränderungen im Material und in der Anpassform durchführen. Das wären meine Ratschläge.
Mhm. Ist das tatsächlich, also ich gebe zu, er ist sehr, sehr empfindlich und er ist von der Einstellung schon mal komplett dagegen, aber könnte man sich so langsam annähern mit ein bisschen geringeren Druck, dass sich der Körper daran gewöhnt oder liege ich da falsch?
Da gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass man auch erstmal mit einer etwas niedrigeren Kompressionsklasse startet. Ich würde aber vielleicht eher vorschlagen, dass man einfach mit unterschiedlichen Strumpfsystemen nochmal arbeitet. Es gibt auch adaptive Kompressionssysteme, wo man den Druck individuell ein bisschen variieren kann. Ja, auch der Patient selber zum Beispiel durch die Verwendung spezieller Klettsysteme den Druck selber etwas anpassen und variieren kann. Und dann kann man versuchen, da einen Kompromiss zu finden. Aber zu niedrig darf der Druck natürlich nicht sein, denn sonst ist die Kompression nicht effektiv genug.
Das soll sie ja sein, Frau Wallburg. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und in Potsdam begrüße ich Herrn Freise, der ein ganz neues Thema einsprechen möchte. Herr Freise, guten Morgen.
Genau, schönen guten Morgen. Meine Nachbarin hat ihren Schwiegervater behandelt mit einem Gerät, einem Plasmadermgerät, ein physikalisches kaltes Plasmagerät. Ich wollte wissen, was das jetzt genau ist. Wie Ihre Meinung dazu ist, genau, ob man damit Wunden heilen kann. Sie hat wohl die Wunde, das war ein offenes Bein, eine kleine Stelle hat sie wohl zugekriegt über 2 Monate. Kann man das irgendwo kaufen? Kann der Arzt es verordnen? Wie ist da Ihre Meinung?
Ja. Frau Dr. Fischer.
Guten Tag. Also diese Kaltplasmageräte, die erfahren ja schon einen gewissen Hype aktuell, kann man sagen, zählt zu den verschiedenen Formen einer, wir nennen das adjuvanten, also unterstützenden physikalischen Therapiemaßnahme. Gibt genauso auch Ultraschallgeräte oder Lasergeräte, die man da verwenden kann.
Was machen diese Plasmageräte?
Letztlich führen die auch zu einer Verbesserung der Mikrozirkulation, der Durchblutungssituation. Es werden wieder mehr Nährstoffe, mehr Sauerstoff ins Gewebe transportiert. Und das führt dazu, dass die Wundheilung verbessert wird. Es gibt, muss man sagen, hierzu noch keine abschließende wissenschaftliche Beurteilung, was tatsächlich die Wirksamkeit angeht. Also man muss sagen, bislang ist das eher spezialisierten Wundzentren vorbehalten. Und das würde ich auch empfehlen, dass man das, wenn an einem solchen Wundzentrum durchführt und weniger
privat,
geeignet.
Genau. Also nicht ins Geschäft gehen und einfach kaufen so ein Gerät, sondern das in fachkundiger Hilfe in einer entsprechenden Praxis ausprobieren lassen.
Richtig, das wäre meine Empfehlung.
Okay, Herr Freise, vielen herzlichen Dank für diese Frage zu einem Thema, das offensichtlich viele interessiert. Und Sie können uns noch weiter anrufen, 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und in Zeitz begrüße ich Herrn Kasper am Telefon. Guten Morgen, Herr Kasper.
Einen schönen guten Tag.
Ihre Frage?
Ich frage wegen meiner Mutter, die ist jetzt 81, hat seit circa 10 Jahren Probleme an den Fingerkuppen und speziell auf der Rundung zwischen Fingernagel und das, was der Daumen, was der Fingerabdruck ist. Da reißt immer wieder mal mit Beginn Herbst, Winter, im Frühjahr geht das wieder zurück, reißt die Hautpartie ein. Spontan, beziehungsweise natürlich umso verstärkter bei Belastung der Hausarbeit. Mhm. Wenn sie jetzt mal genäht hat, beziehungsweise sie wäscht ab oder sonst irgendwie, dann ist das sehr schmerzhaft auch. Und seit langer Zeit, wenn sie arbeitet, was jetzt speziell für Finger belastend ist, nimmt sie entweder Fingerlinge oder Handschuhe. Zur Therapie hat sie jahrelang versucht, verschiedene Salben, Hautsalben, teilweise Zinksalben, ist auch mal bei einem Hautarzt gewesen, der eine große Packung, fragen Sie mich jetzt bitte nicht, was es war, eine Salbe verschrieben hat, die gar nichts gebracht hat. Mhm. Und sie arbeitet, probiert sich halt durch, was so einigermaßen hilft. Mhm. Ich hatte ihr mal empfohlen, ein Pflaster mit ein bisschen Honig dran zur Beruhigung. Das muss man auch beruhigt haben. Ob es abgeheilt ist, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Aber sie hat seit 10 Jahren diese Beschwerden und es wird nicht wirklich besser.
Nein, also wie gesagt, es fängt gegen Herbst an, Herbst, Winter.
Das ist interessant und ein besonderer Fall. Und ich gebe das gleich mal an Frau Dr. Fischer weiter.
Ja, Kasper, so wie Sie das schildern bei Ihrer Mutter, handelt es sich dabei ja nicht um klassische chronische Wunden, sondern um, wie es für mich klingt, eher nach einem chronischen Handekzem. Da gibt es spezielle Formen chronischer Entzündung. Man kann das vereinfacht auch als Neurodermitis der Hände bezeichnen, die eben typischerweise immer wieder auch mit sehr schmerzhaften Rissen im Bereich der Fingerkuppen einhergehen. Und das Krankheitsbild kann typischerweise auch durch mechanische Belastung der Hände und auch in den Wintermonaten verschlechtert werden. Da würde ich wirklich empfehlen, dass Sie noch mal einen Hautarzt aufsuchen, der dann auch eine entsprechende antientzündliche Lokaltherapie, also in der Regel mit Cortisoncremes, vornimmt. Und zusätzlich, so wie Sie das bereits ja auch schon machen, eine entsprechende Hautpflege.
Das wäre sicherlich ein interessanter Weg für Ihre Frau. Vielen Dank, für Ihre Mutter. Vielen Dank, Herr Kasper, für den Anruf. In Aschaffenburg ist Herr Menzel am Telefon. Herr Menzel, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich höre Ihre Sendung sehr gerne, immer regelmäßig und komme selbst aus dem Arzthaushalt. Deshalb können Sie mir auch dann komplizierte Fragen zu der Sache stellen. Ich habe geschildert, was ich habe.
Da muss ich natürlich erklären, Sie haben das unseren Kollegen am Hörertelefon geschildert. Wir kennen das noch nicht und die ganzen Hörer, die uns zuhören, kennen Ihre Schilderung auch noch nicht. Deswegen erzählen Sie uns das bitte doch mal.
Ja, also ich habe diabetischen Fuß. Mhm. Habe aber komischerweise den Zucker richtig eingestellt. Ich bin jetzt knapp 80 Jahre alt. Ich muss aber viel Auto fahren. Und ich habe dann für die Durchblutungsförderung Kompressionsstrümpfe verschrieben bekommen. Spezielle, die angemessen wurden. Sogar mit Reißverschluss. Aber komischerweise haben sich dann trotzdem Druckstellen gebildet. Bei dem heißen Wetter, das wir aber jetzt vor kurzem hatten, hat sich oberhalb des Knies, also da wo die Kniestrümpfe zu Ende waren, ein dicker Wulst gebildet. Das war wahrscheinlich dem Wetter auch geschuldet. Wenn man da drauf drückte, spritzte aus allen Poren das Wasser raus. Das war so schlimm, dass ich also dann zum Arzt gegangen bin. Aber das Problem ist, dass der Podologe, der die Fußpflege machte, sich nicht mehr an den Fuß traute. Und gleichzeitig aber der Arzt sagte, ja, Sie müssen zum Podologen gehen. Die beiden haben nicht korrespondiert. Und ich war der Leidtragende und die Wunden wurden immer schlimmer. Ich hatte dann offene Stellen an den Beinen, bin dann ins Krankenhaus gegangen und wurde dann in die Diabetesklinik nach Bad Nauheim verwiesen. Dort hat man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie viele offene Wunden da waren. Mhm. Die haben gesagt, 2 Tage später und wir hätten anfangen müssen, ihre Zehen zu amputieren. Das war natürlich nicht so lustig. Mhm.
Die Frage ist jetzt, wie gehen Sie weiter vor? Und das wäre die Frage, die ich an Frau Dr. Fischer stellen möchte.
Ja, guten Tag. Also es sind ja auch schon ganz wesentliche Punkte angesprochen worden und auch in der Therapie sehr gut gemacht worden bisher. Das Entscheidende ist natürlich entsprechend den Druck zu minimieren. Also auch da nochmal gucken, ob das Schuhwerk, also nicht nur die Strümpfe maßangefertigt sind, sondern ob auch das Schuhwerk entsprechend angepasst wurde. Gerade wenn Sie sagen, Sie fahren viel Auto, sind viel auf dem Bein, viel unterwegs, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt, als dass nicht durch eben unsachgemäßen Druck neue Wunden entstehen. Der zweite Punkt, die Diabeteseinstellung, haben Sie ja schon genannt, die ist bei Ihnen untersucht und optimiert worden. Jetzt muss man sich natürlich noch der Gefäßproblematik zuwenden und gucken, wie ist die Durchblutungssituation und da entsprechend auch nochmal einen Angiologen, einen Gefäßspezialisten aufsuchen, der entsprechend sich nochmal die arterielle Durchblutungssituation anguckt. Und dann...
Ja. Aber sicherlich muss man jetzt auch intensiv die Wunde pflegen, denn ich sag mal, das ist so, wie unser Hörer, wie der Herr Menzel das geschildert hat, ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Mhm. Also da haben die Ärzte nicht richtig miteinander korrespondiert oder der Podologe und der Hautarzt haben nicht richtig miteinander korrespondiert. Da ist jetzt eine offene Wunde und da muss er natürlich als Diabetiker jetzt was unternehmen.
Ganz genau, insbesondere um zu verhindern, dass neue Wunden dazukommen oder auch, dass über die bestehenden Wunden als Eintrittspforte sich tieferreichende Infektionen entwickeln. Das ist speziell bei Diabetika ein Risiko, dass sich bakterielle Infektionen auch zum Teil bis in den Knochen fortsetzen, mit dem Risiko, dass dann auch entsprechend Teile des Fußes, auch wie Sie schon angesprochen haben, auch amputiert werden müssen. Das will man zwingend verhindern. Und dafür gibt es spezielle Wundauflagen, die man dann nutzen kann, die auch antibakterielle, antimikrobielle Eigenschaften aufweisen, die diese Infektionen verhindern und gleichzeitig der Wunde entsprechend Feuchtigkeit spenden, als dass die Wunde möglichst gut verheilt.
Das ist ja gerade beim Fuß immer das Schwierige. Der Fuß, kaum ein Körperteil wird so gequält und geknechtet und geprügelt, sag ich mal, wie der Fuß. Der muss ganz viel aushalten. Und wenn da eine offene Wunde ist, ist das natürlich ganz, ganz schwierig. Sie haben jetzt von diesen speziellen Wundauflagen gesprochen. Sind die besonders an den Fuß angepasst oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es gibt in der Tat spezielle Präparate, die dann zum Beispiel die Fersenform gut abbilden, ja, aber in aller Regel sind das Wundauflagen, die kann man in unterschiedlichsten Größen auch käuflich erwerben.
Wo kriege ich die?
Die kriegen Sie von Ihrem Arzt verordnet, würden auch zu einem großen Teil auch die Kosten dafür von den Krankenversicherungen getragen und dann beziehen Sie die in der Apotheke.
Mhm. Herr Menzel, herzlichen Dank für Ihren Anruf und wir wünschen Ihnen, dass da diese Wunde am Fuß möglichst bald verheilt. In Annaberg-Buchholz ist Herr May am Telefon. Guten Morgen, Herr May.
Ja, guten Morgen.
Wir hören Sie.
Ja.
Erzählen Sie.
Ja, und zwar Problem diabetischer Fuß bei meiner Mutter, die ist 90 Jahre alt. Sie hat schon im Wadenbereich einen Stent bekommen, weil vorher die Durchblutung des Fußes schlecht war. Und jetzt hat sie aber... kleine, am Fußballen kleine Wunden, die schlecht heilen. Und das größte Problem ist auch, sie kommt nachts nicht mehr zur Ruhe, weil es vor Schmerz kann sie kaum noch schlafen. Und da wollte ich mal fragen, ich hatte gehört am Anfang der Sendung, dass sie noch irgendwie eine Vakuumbehandlung da angeboten hatten. Gibt es sowas, dass die Durchblutung irgendwie der Haut oder sowas angeregt wird?
Frau Dr. Fischer.
Guten Tag. Also Im Falle Ihrer Mutter muss man sagen, also gerade wenn die Wunden so schmerzhaft sind, sollte man unbedingt überprüfen, ob denn auch nach diesem Arterieneingriff, nach diesem Stent-Einlage, ob denn die Blutversorgung noch gewährleistet ist, weil diese Stents können auch im Verlauf auch wieder zugehen. Und dann muss man sehen, dass die Durchblutung wieder hergestellt wird. Ich hatte vorhin eine sogenannte Vakuumpumpentherapie oder Versiegelungstherapie angesprochen. In der Tat, das ist eine Methode, die dazu führt, dass die Wunden schneller granulieren. Also das heißt, dass die Wunden aus der Tiefe schön nach oben wachsen, dass sich neues, gut durchblutetes Gewebe entwickelt. Und das kann man bei einer Vielzahl unterschiedlicher Wunden versuchen. Nur auch hier, das A und O ist wirklich die Ursache zu erkennen und zu beheben. Und in dem Fall Ihrer Mutter klingt das zumindest jetzt so übers Telefon, als sei dann nach wie vor die Durchblutungssituation das führende Problem.
Reicht Ihnen das als Antwort, Herr May?
Ja, vielleicht gibt es noch andere Methoden wie im Ultraschall oder irgendwie in den Fuß, dort die kleinen Adern zu weiden.
Also gibt es in der Tat, ja, Ultraschall setzt man an der Stelle weniger gerne ein. Es gibt natürlich auch unterschiedliche medikamentöse Möglichkeiten, sogenannte vasoaktive Medikamente, die auch die Durchblutung wieder fördern können bei Patienten, die eine periphere arterielle Verschlusskrankheit haben. Und lokale Verfahren gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Die hyperbare Sauerstofftherapie zum Beispiel ist eine gute Option, eher bei Patienten, die einen diabetischen Fußulkus haben.
Herr May, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja, in die Richtung gehen viele Höreranfragen, auch viele E-Mails, die wir bekommen haben. Zum Beispiel von Herrn Palm. Er will wissen, wie Sie über den Manuka-Honig denken. Der soll ja wahre Wunder bewirken. Jetzt müssen Sie mir links und vielen anderen erstmal erklären, was ist Manuka-Honig überhaupt?
Also in der Tat, der medizinische Honig, wie man ihn besser nennen sollte, ja, erfährt aktuell einen sehr großen Trend und wird auch viel untersucht in Studien und von Patienten auch viele positive Berichte uns gegeben. Beim medizinischen Honig ist es so, der hat primär zwei Funktionen. Zum einen reinigt er die Wunden durch ein sogenanntes osmotisches Debridement. Also er nimmt sehr viel Wasser, sehr viel Feuchtigkeit von der Wunde auf und führt somit zu einer Reinigung. Das heißt, es lösen sich Belege, es lösen sich avitale Bestandteile, die die Wunde in der Heilung behindern. Und zum anderen hat dieser medizinische Honig auch sehr gute antibakterielle oder antimikrobielle Effekte. Das heißt, Wunden, die infektgefährdet oder infiziert sind, profitieren von der Einsatz von medizinischem Honig. Man muss aber dazu sagen, dass der Honig selber bei vielen Patienten zu einer Schmerzverstärkung führt.
Dann treibt man den Teufel mit dem Belzebub auf. Das hilft dann ja nicht.
Man muss die Patienten vorher darüber aufklären und entsprechend eventuell auch die Schmerztherapie vorher anpassen.
Nun gibt es ja auch viele Angehörige, die die Wunden ihrer Partner, Partnerinnen pflegen. Wir haben das schon so ein bisschen angesprochen. Also so mit dem Honig, das wäre jetzt suboptimal, wenn ich das raushöre.
Genau, also bitte nicht die flotte Biene zur Hand nehmen und entsprechend auftragen, sondern das sind wirklich spezielle medizinische Honigpräparate. Die gibt es auch in Flüssigform oder auch in Form einer Wundauflage. Aber auch da braucht es einmal eine fachgerechte Anleitung für die Anwendung und das ist sicherlich speziellen Indikationen und speziellen Wundsituationen vorbehalten.
Wenn man als Angehöriger die Wunde reinigen möchte, muss, damit sich da auch nicht Bakterien ausbreiten, kann man da relativ unbedarft rangehen, kann man da mutig rangehen oder sollte man da sich erstmal eine, wie auch immer, geartete Fortbildung suchen?
Es muss nicht gleich eine Fortbildung sein. Ich denke, es reicht, wenn die Angehörigen mal die Patienten auch begleiten zu ihrem Hausarzt, zu ihrem Hautarzt beispielsweise, als dass man da einfach über so ein paar grundlegende Dinge spricht. Bei der Wundreinigung, was wir häufig sehen, ist, dass Leitungswasser verwendet wird. Da raten wir in aller Regel von ab, sondern wir empfehlen wirklich den Einsatz steriler Wundspüllösung. Gibt es auch günstig in kleinen Verpackungen, zum Beispiel die Kochsalzlösung, die man dafür verwenden sollte. Leitungswasser sollte bitte nicht ohne entsprechende Sterilfilter verwendet werden. Die sind sehr teuer und auch nicht für den Haushalt geeignet.
Wie ist es mit dem guten alten Jod? Sollte man das nehmen?
Auch eine häufig gestellte Frage. Jod hat sicherlich sehr gute antimikrobielle Eigenschaften. Hat aber auch ein paar Nachteile. Ein ganz wesentlicher Nachteil ist das hohe Allergiepotenzial. Es gibt viele Menschen, gerade Patienten mit offenen Wunden, chronischen Wunden, die sowieso von Haus aus ein erhöhtes Risiko für Kontaktallergien haben, entwickeln häufig auch eine Jodallergie. Und es gibt auch bestimmte Kontraindikationen in der Schwangerschaft, Stillzeit, ja, bei Patienten mit Schilddrüsenerkrankung, da sollte ich es grundsätzlich nicht verwenden. Und die orangene Farbe verhindert auch, dass man die Wunde überprüfen kann auf Infektionszeichen, dass ich sagen kann, tut sich da was bei der Wundheilung? Also es macht auch die Beurteilbarkeit der Wunden schwieriger.
Sicherlich nicht für den Privatgebrauch gedacht ist die Behandlung mit Fliegenlarven, von denen man gelegentlich mal hört. Das gehört sicherlich in die Hand des Fachmanns. Was ist das überhaupt? Was passiert da?
Also wir verwenden es zum Beispiel sehr gerne an der Klinik, das sogenannte biochirurgische Debridement. Debridement heißt also tieferreichende Reinigung der Wunde. Man möchte die Wunde befreien von Belegen, von abgestorbenen Zellen, von Biofilmen, Bakterien. Und dafür kann man in der Tat speziell gezüchtete Fliegenlarven, Fliegenmaden anwenden, die kann man entweder als Freiläufer direkt auf die Wunde setzen oder aber häufig für die Patienten ein bisschen angenehmer in so kleinen Beutelchen. Und dann bleiben die ein paar Tage auf der Wunde. Und der große Vorteil ist, dass die sehr sanft, aber effektiv diese avitalen Belege auffressen, unter Schonung des gesunden Gewebes.
Hört sich für mich sehr exotisch an, muss ich ehrlich sagen. Wird sowas häufig gemacht?
Wir machen es tatsächlich an den Kliniken gerne und setzen es auch häufig ein. Es ist eine sehr schonende und dabei gleichzeitig effektive Maßnahme, Wunden zu reinigen. Ganz wichtiger Schritt auch in der Wundbehandlung.
Letztes Stichwort, das ich noch ansprechen möchte, die Unterdrucktherapie. Was ist das?
Also die Unterdrucktherapie oder auch Vakuumpumpentherapie sieht vor, dass man einen entsprechenden Schaum in die Wunde einbringt. Die Wunde wird vorher natürlich debridiert, entsprechend gereinigt. Dann wird der Schaum in die Wunde eingelegt. Dann wird das Ganze mit einer Folie verschlossen und an ein Pumpsystem angeschlossen, was einen Unterdruck erzeugt, also einen negativen Druck. Der kann nochmal variiert werden in der Intensität. Und somit wird eben ein beständiger Sog auf die Wunde ausgeübt. Und das führt dazu, dass zum einen Wundflüssigkeit, Wundsekret entfernt wird, damit auch Bakterien und Mikroben entfernt werden und die Durchblutung in der Wundumgebung gefördert wird. Und all das führt dazu, dass eine Wunde schneller granuliert, das heißt schneller sich auffüllt aus der Tiefe. Und das ist ideal zum Beispiel, um eine Wunde zu konditionieren, bevor man dann beispielsweise eine Hauttransplantation durchführt.
Das war die Sprechstunde zum Thema chronische Wunden. Herzlichen Dank an Dr. Tatjana Fischer von der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Universität Frankfurt am Main.